Ja, nun habe ich im ersten Teil des Podcasts gesagt, dass ich mit dem Trinken des zugesandten Biers, bis Johannes und ich wieder zusammen sind und Johannes aus dem Urlaub zurück ist. Jetzt sitze ich mit Paula zusammen und wir wollen den letzten Teil einsprechen. Und jetzt habe ich diesen Vorsatz schon gebrochen und ich trinke ein Störtebeker Baltic Lager, das uns der Damian aus Stralsund zugeschickt hat. Störtebeker, wie ich finde, tatsächlich eine sehr leckere Brauerei. Und wir haben ein ganzes Probierpaket von Damian gekriegt. Damian, vielen Dank dafür. Und ich habe schon gesagt, ich habe die Paula hier zu Gast. Paula, möchtest du dich einmal selbst vorstellen?
Genau, ich bin die Paula. Ich bin Assistenzärztin im ersten Weiterbildungsjahr in der Anästhesie in einem mittelgroßen Krankenhaus ganz im Westen von Deutschland. Und ja, genau, in meinen ersten paar Monaten als Anästhesistin bin ich auf ein Thema gestoßen, was sicher nicht das Lieblingsthema der meisten Anästhesisten ist. Das ist die Prämedikation. Und ja, weil ich da selber relativ viele Fragezeichen hatte, wollte ich mich ganz gerne damit ein bisschen mehr beschäftigen. Und deswegen, ja, erzählen der Torben und ich euch heute was über die Prämedikation. Obwohl das nicht das Lieblingsthema der meisten ist, glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, weil gerade in der Prämed-Ambulanz die Anästhesie als Abteilung von den meisten Patienten so richtig wahrgenommen wird und die Patienten uns wach erleben. Außerdem ist das der Moment, wo man den Patienten gut ihre Ängste und Sorgen vor der bevorstehenden Narkose nehmen kann, weil häufig ja die Patienten auch viel Angst haben vor der Narkose, obwohl die Narkose häufig weniger gefährlich ist als der Eingriff an sich. Und wo man die Patienten mit einem hohen Narkoserisiko rausfischen kann.
Persönlich glaube ich, also ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema und ich finde, wir haben da einen wirklich schönen Artikel zu geschrieben zusammen und ich freue mich sehr, den jetzt zusammen mit dir hier zu besprechen. Ich glaube ja, dass der Frust von der Prämed bei vielen Anästhesisten hauptsächlich daran liegt, dass es so Fließbandarbeit ist. Man sitzt den ganzen Tag in dieser Ambulanz und prämediziert einen Patienten nach dem anderen. Ich sehe auch keine organisatorisch andere Möglichkeit, aber ich glaube, die Motivation, die Patienten, für die man auch Narkose macht, zu prämedizieren, wäre deutlich höher. Also so vom ganzen Setting her, wenn man sich die Patienten selbst angucken würde und man wüsste, ich bin morgen für die zuständig. Das ist natürlich in modernen Klinikabläufen schwer zu integrieren.
Ich glaube auch, dass es für die Patienten deutlich angenehmer wäre, wenn sie schon ein Gesicht im Kopf hätten und wissen, der erwartet mich da morgen im OP.
Absolut.
Genau.
So muss man ja häufig sagen, ja, nee, ich weiß nur nicht, ob ich morgen bei Ihnen Narkose mache oder übermorgen oder in einer Woche. Aber ja, andererseits weiß man auch nicht, wie man es anders organisieren soll, ne? Wenn man die Patienten zum Teil bei uns im Haus einen Monat vorher sieht und andere einen Tag vorher, irgendwie muss man die Anästhesisten ja auch einteilen und dann Teilzeitkräfte und so weiter. Naja, trotzdem, auch wenn es nicht immer das motivierendste Thema ist, gibt es, wie du schon gesagt hast, ganz viel zu beachten und das wollen wir mal so ein bisschen aufdröseln, auf was man so am besten achten sollte. Ja, Paula, willst du einfach mal anfangen, was aus deiner Sicht, wie man am besten an das Thema rangeht?
Genau, also als erstes, wenn der Patient nicht zu mir runterkommt in die Prämed-Ambulanz, mache ich mich erstmal auf den Weg auf die Station, suche mir die ganzen Unterlagen zusammen. Das ist meistens schon das Aufwendigste an der ganzen Sache, die ganzen Kurven und Briefe und alles rauszusuchen. Und dann schaue ich mir das als erstes einmal an, um mir einen groben Überblick darüber zu verschaffen, was ich da überhaupt alles fragen muss, was ich dem Patienten erzählen muss, was da überhaupt ansteht als Eingriff. Genau, und dann denke ich, ganz unabhängig davon, was der Patient für einen Eingriff bekommt und was der Patient für ein Anästhesieverfahren bekommen soll, kriegt jeder Patient der Situation angepasst eine Anamnese und eine körperliche Untersuchung. Bei den sehr, sehr dringlichen Notfalleingriffen kann man das sehr kurz halten und je elektiver der Eingriff ist, desto ausführlicher kann man das gestalten, gerade wenn die ein hohes Narkoserisiko haben oder es Hochrisikoeingriffe sind.
Genau, die Anamnese kann man ja häufig auch ganz schön auf diesen Prämedbögen. Da ist ja immer schon so eine schriftliche Anamnese mit bei. Das hat den ganz angenehmen Vorteil, dass, also ich glaube nicht, dass man damit rechtlich rauskommt, aber dass man rechtlich auch einmal diese Anamnese fixiert hat, wenn der Patient das ausgefüllt hat. Und wenn er da dann irgendwas nicht ausgefüllt hat oder den ganzen Bogen nicht ausgefüllt hat, Und dann kann man zumindest sagen, das hat der Patient mir nicht gesagt. Das ist natürlich weit gedacht, aber die schriftliche Form hat einfach ihre Vorteile. Natürlich reicht es rechtlich auch genauso, das mündlich zu machen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass man das immer machen muss. Ich mache das ganz häufig mündlich, gerade so bei Patienten auf Station, dass ich sage, ja, ja, brauchen Sie nicht ausfüllen. Wir machen das zusammen. Und dann gehe ich die Fragen durch sozusagen. Aber man vergisst auch nichts, wenn man sich daran hält.
Das ist der Vorteil, auf jeden Fall. Genau, an Anamnese, denke ich, ist wichtig, einmal die Vorerkrankungen abzufragen, die Vormedikation. Im besten Fall hat der Patient einen Medikamentenplan mitgebracht. Genau, dann einmal nach den Vornarkosen zu fragen, ob es da irgendwelche Komplikationen gab, ob der Patient vielleicht einen Anästhesieausweis bekommen hat beim letzten Mal. Manchmal vergessen die das nämlich, einem sowas zu sagen. Deswegen sollte man da auf jeden Fall explizit nachfragen, denke ich. Und dann einmal zu fragen, ob ein PONV bekannt ist. Und auch, ob es in der Familie schon mal irgendwelche Narkosekomplikationen gab, so in Richtung maligne Hyperthermie, irgend sowas. Genau, und nach Allergien. Und dann noch einmal eine Blutungsanamnese machen. Dazu gibt es ja schon einen sehr schönen Beitrag und Podcast, wo man das auch nochmal nachschauen und nachhören kann, welche Sachen man da so abfragen sollte. Und einmal nach der körperlichen Belastbarkeit dem Nikotin-, Alkohol- und Drogenkonsum.
Genau. Die körperliche Belastbarkeit finde ich ganz, ganz wichtig, dass man die abfragt. Das kann man ja auch anhand dieses metabolischen Äquivalenzscores sehr gut machen, weil ich glaube, dass das eigentlich uns fast den besten Hinweis gibt, wie sich die Patienten in der Narkose verhalten. Genau. Und das mit der malignen Hyperthermie, das finde ich, ist eine Frage, die irritiert die Patienten ganz häufig, weil natürlich 99,5% noch nie was von einer malignen Hyperthermie gehört haben. Ich habe in meinem Leben auch erst zwei prämediziert, die das entweder hatten oder wo es jemand in der Familie hatte. Also es ist einfach eine seltene Sache, sehr, sehr selten. Und ich glaube, es wurde in den 70ern deutlich überschätzt, die Anzahl, weil viele Narkosezwischenfälle im Nachhinein als maligne Hyperthermie bezeichnet wurde, bevor diese ganze genetische Diagnostik aufgekommen ist.
Ja, ich frage die in der Regel nur, ob es bei ihren irgendwie engen Verwandten mal irgendwelche gravierenden Zwischenfälle gab bei einer Narkose. Dann kriegt man das ja eigentlich ganz gut raus, denke ich. Genau. Wichtig ist dann noch einmal die Patienten zu fragen, ob sie ein bekanntes OSAS haben oder ob sie schnarchen. Und eben habe ich schon einmal gesagt, dass man eine PONV-Anamnese machen sollte. Das heißt, einmal fragen, ob sie ihre Vornarkosen gut vertragen haben und vor allem auch, wenn sie noch nie eine Narkose hatten, ob sie Probleme mit Reiseübelkeit haben, weil man das ja darüber relativ gut rausbekommen kann.
Genau, absolut. Und das mit dem OSAS, das handhaben viele Häuser dann doch ein bisschen unterschiedlich. Bei uns im Haus ist es so geregelt, dass man dann in einen langen Aufwachraum geht und das CPAP-Gerät mit im Haus sein muss. Andere Häuser habe ich tatsächlich auch schon gehört, die die Patienten prinzipiell auf IMC legen. Kann sagen.
Ja, und bei uns im Haus gibt es dazu keine SOP, habe ich heute gelernt.
Okay. Ich kann sagen, als ein Haus, wo es nur in Anführungszeichen mit langem Aufwachraum bei OSAS läuft, dass wir auch keine häufigen Zwischenfälle, also ich habe noch keinen Zwischenfall in dem Zusammenhang erlebt. Das heißt natürlich auch nicht, dass es noch nie einen gab, aber es muss schon sehr, sehr selten sein, sonst hätte ich das mitgekriegt.
Genau, dann, wenn wir eine ausführliche Anamnese gemacht haben, dann kommen wir einmal zur körperlichen Untersuchung. Da schaue ich mir den Patienten vor mir einmal an. Dann, je nachdem, kriegt der von mir einmal eine Auskultation von Herz und Lunge. Nicht mache, wenn das ein ganz fitter, junger Patient ist, mit irgendwie einer kleinen unfallchirurgischen OP oder so, spare ich mir das manchmal auch. Dann schaue ich einmal, wie weit der Patient seinen Mund öffnen kann. Mache einmal einen Malamparty oder einen Upper Lip Bite Test. Obwohl man zu den beiden Tests sagen muss, dass ja da die Sensitivität und Spezifität nicht so super gut ist. Genau, und ich schaue einmal, wie weit die Patienten ihren Kopf reklinieren können, weil man dabei manchmal doch ganz eindrückliche Sachen sieht. So Patienten, die ihre HWS einfach gar nicht bewegen können. Genau, und wenn der Patient ein regionales Verfahren kriegen soll, also zum Beispiel eine Spinale, dann schaue ich mir halt auch einmal die Wirbelsäule an. Kann der Patient aufrecht sitzen oder muss ich das vielleicht in Seitenlage planen oder wie auch immer?
Genau, nochmal kurz zu der Evaluation, ob der schwer zu intubieren ist. Also du hast absolut recht, Malamparty und Upper Lip Bite haben beide eine relativ niedrige Spezifität. Und die Sensitivität ist so, naja, ich finde, aber ich mache das auch. Also ich glaube, wenn man sich Hinweise holen kann, auch wenn die Tests nicht gut sind, dann sollte man sie sich holen. Ich finde aber, was du als zweites gesagt hast, nämlich die Mundöffnung und die Reklination des Kopfes, das sind Sachen, die in meinem Gefühl deutlich wichtiger sind, weil gerade die Mundöffnung, weil ich es schon mal erlebt habe bei einem Notfalleingriff, wo ich es mir nicht angeguckt habe und dann habe ich den Patienten eingeleitet und dann will ich den Mund aufmachen zum Intubieren und dann geht der nur so 10 Zentimeter, 10 Zentimeter nicht, 5 Zentimeter auf, also auf jeden Fall viel zu wenig, um da mit einem Laryngoskop gut durchzukommen, geschweige denn, um den zu intubieren. Solche Probleme kann man sich ersparen, wenn man einfach einmal den Patienten den Mund öffnen lässt.
Absolut. Genau, und ich schaue mir auch noch einmal den Zahnstatus der Patienten an. Bei uns im Haus ist das im Moment eine große Debatte, ob man bei den Teilprothesen die Prothese drin lässt, rausnimmt, wie auch immer. Das macht, glaube ich, jedes Haus auch unterschiedlich. Aber gerade wenn die einen sehr schlechten Zahnstatus haben, sich den einmal vorher anzuschauen und auch entsprechend zu dokumentieren, ist, glaube ich, ziemlich hilfreich.
Auf jeden Fall.
Genau, dann dieses standardmäßige Labor, was viele Patienten vor der OP bekommen, ist nicht zielführend. Es ist wichtig, daran zu denken, dass unsere Gerinnungsparameter, die wir so messen, eigentlich zum Monitoring von Antikoagulation gedacht sind und gar nicht als Gerinnungsdiagnostik. Gerinnungsparameter zu bestimmen, ist nur sinnvoll, wenn die Patienten halt irgendwie antikoaguliert sind, um zu gucken, ob das Makoma auch wirklich raus ist. Und auch ein HB braucht nicht jeder Patient, sondern nur, wenn irgendwie zu erwarten ist, dass der eine Anämie haben könnte oder dass die OP ein sehr hohes Blutungsrisiko hat. Genau, und alle anderen Parameter sollte man nur bestimmen, wenn sich jetzt irgendwie ja aus der Anamnese oder der körperlichen Untersuchung irgendein Anhalt ergibt, dass der Patient irgendwelche Probleme haben könnte. Allerdings in Realität kriegen die meisten Patienten ja sowieso ein Labor von der chirurgischen Fachabteilung.
Genau.
Anhand der Anamnese, vor allem anhand der Vorerkrankungen, kann man die Patienten dann anhand der ASA-Klassifikation einteilen, ASA 1 bis 6. Gibt eine 2021 aktualisierte Version der ASA-Klassifikation, die auch nochmal eine spezifische Einteilung hat für Kinder und Schwangere, die ist auch unter dem Artikel verlinkt. Das ist eigentlich ganz spannend, sich das mal anzugucken. Ja, das ist auch so als grobe Einschätzung, glaube ich, ganz gut geeignet, vor allem, weil man darüber auch ganz gut mit den Chirurgen kommunizieren kann, um denen halt deutlich zu machen, warum man vielleicht zum Einleiten ein bisschen mehr Zeit einplanen muss, als sie sich manchmal wünschen würden.
Genau, die ASA-Klassifikation ist ja eine sehr, sehr subjektive Einschätzung, muss man ehrlich sagen. Aber genau das, was du sagst, die ist einfach schon ein bisschen älter und die kennt wirklich jeder, der irgendwie chirurgisch tätig ist. Also fast jeder. Es gibt bestimmt Leute, die das nicht kennen. Und das heißt, man kann mit wenigen Worten das Risiko, wenn auch subjektiv, eines Patienten kommunizieren. Und das ist ja auch sehr, sehr wichtig.
Genau. Wenn ihr euch jetzt den Patienten angeschaut habt, euren Prämedbogen soweit ausgefüllt habt, dann überlegt euch einmal, was würdet ihr euch wünschen an Informationen, wenn ihr der Anästhesist wärt, der die Narkose bei diesem Patienten machen würdet. Und denkt auch daran, wenn ihr diesen Bogen ausfüllt, dass ihr da nicht lauter wilde Hieroglyphen draufschreibt, die kein Mensch lesen kann, sondern versucht, das möglichst leserlich zu dokumentieren, damit der Kollege im Saal dann auch was davon hat.
Genau. Und da will ich auch nochmal einhaken, weil leserlich ist super wichtig und es ist wichtig, dass das Ganze auch irgendwie übersichtlich ist. Es bringt nichts, wenn der ganze Bogen vollgeschrieben ist, weil der Patient als in der Kindheit eine Narkose hatte, bei der er beschnitten wurde. Wenn das drauf passt, meinetwegen, wenn es nicht drauf passt und dadurch unübersichtlich wird, dann lasst sowas weg, sondern die relevanten Informationen sichtbar strukturiert. Natürlich hat da jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil und sein eigenes System, aber manchmal ist weniger dann doch mehr, als da Romane schreiben.
Wo ich ganz am Anfang als Berufsanfängerin das super schwierig finde, das zu sortieren, manchmal was relevant ist und was nicht.
Absolut, natürlich ist das schwierig, aber umso wichtiger ist, dass man sich, wenn man in der Prämiezeit hat, dann so ein bisschen Gedanken drüber macht und sich ein System dafür zurechtlegt.
Ja, absolut. Genau, und es ist, glaube ich, auch so, dass eine schlecht gemachte Prämed fast schlimmer ist, als wenn der Patient gar nicht gesehen wurde vorher, weil der Kollege, der die Narkose macht, sich halt darauf verlässt, was vorher sich für Gedanken gemacht wurden. Und wenn ich einen Prämedbogen bekomme, wo drauf steht, gesunder Patient, keine Vorerkrankungen, dann gucke ich mir nicht das Labor an und dann fällt mir halt auch nicht auf, dass der Patient vielleicht keine Thrombozyten hat oder so, weil ich ja denke, dass sich da schon jemand drüber Gedanken gemacht hat vorher.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zur Abschätzung des kardiovaskulären Risikos. Lange Zeit war es ja irgendwie so, dass Patienten ab einem gewissen Lebensalter standardmäßig ein EKG bekommen haben. Das ist auch so ein Mythos, der sich, glaube ich, in vielen Häusern noch sehr hartnäckig hält, dass Patienten ab, keine Ahnung, 50 dann standardmäßig präoperativ ein EKG brauchen. Dem ist das nicht mehr so ganz aktuell. Es ist so, dass die Abschätzung des kardialen Risikos perioperativ von 4 Faktoren abhängt. Das erste ist das Vorliegen einer akut symptomatischen Herzerkrankung. Das heißt, wenn der Patient jetzt zum Beispiel eine instabile Angina hat oder vor kurzem einen Myokardinfarkt hatte oder irgendeine supraventrikuläre Arrhythmie hat, dann hat er auf jeden Fall ein hohes Risiko. Das zweite ist das kardiale Risiko der Operation an sich. Es gibt Operationen mit hohem kardialen Risiko, zum Beispiel große Gefäßeingriffe, Operationen mit einem mittleren Risiko, das sind alle intraperitonealen Eingriffe, aber zum Beispiel auch eine Hüft-TAP und Operationen mit niedrigem Risiko, das wäre dann zum Beispiel eine TOR-Prostata oder irgendwelche oberflächlichen Eingriffe.
Dabei habe ich mich gefragt, weil bei hohem Risiko ist auch Leber- und Gallengangschirurgie und wenn man das so liest, denkt man im ersten Moment ja klar. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und habe gedacht, eine Cholezystektomie, zählt das als Gallengangschirurgie? Weil irgendwie ist man da ja auch dran und man ist auch gar nicht so weit von der Leber weg. Wahrscheinlich ist es nicht gemeint, aber in der Formulierung auf jeden Fall nicht eindeutig.
Ja, da hast du recht, das ist echt nicht so klar. Ja, aber wahrscheinlich gehört es nicht dazu. Wahrscheinlich gehört auch der Appendix eher zum mittleren Risiko.
Ja. Das, so würde ich es persönlich auch machen, wobei, wenn man dann schon mal dabei war, wie so eine Galle, so eine Notfallgalle, ich sag jetzt mal richtig, in die Dutten gegangen ist und dann offen konvertiert wurde und es aus dem Leberbett geblutet hat und so, dann weiß man auch, dass jeder Eingriff irgendwie auch doof wäre.
Ein hohes Risiko haben kann.
Dann stehst du ja da mit deiner rosa Braunüle.
Ja, auf jeden Fall. Genau, das dritte sind die kardialen Risikofaktoren. Da gibt es diesen Revised Cardiac Risk Factor Index nach Lee. Das sind, zu diesen Faktoren gehört eine Herzinsuffizienz, eine KHK, wenn der Patient schon mal einen Schlaganfall oder einen TIA hatte, ein insulinpflichtiger Diabetes, eine Niereninsuffizienz mit einem CREA über 2. Genau, und dann als vierter Faktor kommt das, worüber wir eben schon einmal kurz gesprochen haben, nämlich die Belastbarkeit des Patienten, die, wie Tom eben schon gesagt hat, der wichtigste Faktor ist zur Einschätzung des Risikos, denke ich. Das kann man klassifizieren anhand der metabolischen Einheiten. Die Tabelle dazu haben wir euch auch nochmal in den Artikel gepackt. Für uns relevant sind, denke ich, diese 4 metabolischen Einheiten, die auf den meisten Prämed-Bögen auch draufstehen. Das ist, entspricht einem Stockwerk Treppen. Das heißt, ich frage die Patienten dann einfach, schaffen sie es, eine Etage Treppen zu steigen, ja oder nein? Und das kriegen die meisten Patienten auch relativ gut sortiert. Schwierig wird es dann halt, wenn der Patient jetzt irgendwie wegen seiner Knieprothese keine Treppen mehr steigen kann, weil dann ja, wird es halt schwierig, das einzuschätzen. Wie machst du das denn? Was fragst du dir?
Ja, ich frage tatsächlich auch erstmal immer nach den Treppen. Dann kommt die klassische Antwort entweder, ja, mit meinem Bein kann ich gar nicht mehr laufen oder ich wohne im Erdgeschoss, ich laufe nie Treppen. Nein, und dann frage ich meistens, wie weit sie denn noch in der Ebene laufen und ob sie ihren Haushalt noch selbst machen. Natürlich, im schlimmsten Fall fällt man rein, weil die gar nicht mehr putzen und in der Messi-Wohnung wohnen. Aber das sind so meine Ausweichfragen. Ich behaupte, wer so ein bisschen putzen kann, der hat wahrscheinlich auch 4 metabolische Einheiten noch. Ich glaube tatsächlich, dass genau kardial-beschwerdefreie Patienten, die 4 bis 5 metabolische Einheiten belastbar sind, die haben ein relativ niedriges Risiko und die kann man ganz gut durchwinken. In den meisten Fällen.
Genau. Kommen wir jetzt zu der Frage, die sich jetzt wahrscheinlich die meisten schon gestellt haben. Was ist denn jetzt mit diesem EKG? Wer braucht denn jetzt ein EKG präoperativ? Da gibt es eine sehr schöne Grafik dazu, die auch in dem Artikel drin ist. Genau. Kommen wir jetzt zu der Frage, die sich die meisten wahrscheinlich schon gestellt haben. Wer braucht denn jetzt präoperativ ein EKG? Da gibt es eine sehr schöne Grafik zu. Ich versuche jetzt einmal, euch die so ein bisschen vorzustellen. Die Grafik ist aber auch nochmal in dem Artikel drin. Ein EKG empfohlen wird einerseits bei allen Patienten, die akut irgendwie symptomatisch sind. Wir haben ja eben schon gesagt, was da so ungefähr drunter fällt. Also alle Patienten, die jetzt gerade akut Symptome einer ischämischen Herzerkrankung haben, bei alle Patienten, die irgendwelche Klappenerkrankungen haben, irgendwelche bekannten Herzvizien oder eine Herzinsuffizienz. Allerdings frage ich mich da immer, wenn die Patienten jetzt vor 2 Wochen ein unauffälliges EKG hatten, ob die dann nochmal eins brauchen.
Ich glaube, bei einem normalen, also Patienten kannst du da drauf verzichten. Bei uns bringen die zum Teil auch ein EKG vom Hausarzt mit, wenn das jetzt kein halbes Jahr alt ist und sich seitdem an der Belastbarkeit nichts geändert hat oder an der kardialen Symptomatik, dann kann man die gut nutzen, guten Gewissens. Wenn sich seitdem natürlich was geändert hat an deren Erkrankungsschwere, dann sollte man ein neues anfertigen.
Ja, so mache ich das meistens auch. Ich frage sie meistens auch, ob sich die Belastbarkeit verändert hat seit der letzten Diagnostik, die sie bekommen haben. Genau, außerdem sollten alle Patienten, die kardial asymptomatisch sind, aber ein oder mehr dieser kardialen Risikofaktoren, die ich eben aufgezählt habe, haben vor einem Eingriff mit mittlerem oder hohem kardialen Risiko ein EKG bekommen und alle Patienten, die ein ICD haben. Mhm. Über ein EKG nachdenken sollte man bei allen Patienten, die kardial asymptomatisch sind und 65 Jahre alt oder älter sind, vor einer OP mit einem mittleren Risiko und auch über ein EKG nachdenken sollte man bei allen Patienten, die kardiale Risikofaktoren haben, vor Eingriffen mit einem niedrigen Risiko. Alle anderen Patienten, auch wenn die älter sind als 65, brauchen kein EKG vorher. Das heißt, der 95-Jährige, der sein Basaliom auf der Wange entfernt bekommt, der braucht kein EKG präoperativ, nur weil er 95 ist.
Mhm. Also am Ende landet man bei doch überraschend vielen Patienten dabei, dass sie eigentlich kein EKG brauchen. Aber genau, guckt euch die Grafik mal an. Dann hat man, also ich kann mir das immer besser merken, wenn ich das in so einem Flowchart, deswegen male ich auch so gerne diese Flowcharts, wenn ich das da drin abgebildet habe. Ja.
Genau. Dann gibt es bei uns auf dem Prämed-Bogen noch so ein schönes Kästchen, wo man ankreuzen kann, was der Patient sonst noch an Diagnostik kriegen soll. Da gibt es einmal das Echo, was man präoperativ noch machen könnte. Das sollte nicht standardmäßig gemacht werden, nur wenn man irgendwelche klinischen Anzeichen hat von einer nicht vorher bekannten Herzinsuffizienz oder man bei der Auskultation irgendein Herzgeräusch findet, was nie vorher beschrieben ist und der Patient weiß nichts davon. Allerdings auch da, wenn der Patient gut belastbar ist und es ein kleiner Eingriff ist, kann man wahrscheinlich auch darauf verzichten und den Patienten dann irgendwie ambulant mal zur Abklärung schicken nach der OP oder irgendwie sowas. Außerdem, wenn der Patient jetzt irgendwie neu aufgetretene Dyspnoe hat, unklarer Genese oder wenn der Patient eine bekannte Herzinsuffizienz hat und sich seine Symptome innerhalb der letzten 12 Monate verschlechtert haben. Das heißt, wir sind jetzt da wieder eigentlich bei der Klinik und bei der Belastbarkeit. Wenn die Patienten gut belastbar sind und keine Klinik haben, brauchen die kein Echo.
Genau. Also ich glaube, am Ende kann man sich so am besten merken, wenn jemand beschwerdefrei ist, dann braucht er wahrscheinlich keins. Wenn er Beschwerden hat, ob mit bekannter Herzinsuffizienz oder nicht, also ich sage jetzt mal Unterschenkelödeme oder Dyspnoe, und seitdem keine Diagnostik hatte, dann sollte man ernsthaft drüber nachdenken, ihn auch einer Diagnostik zuzuführen, also Echo machen zu lassen.
Ja. Genau, und dann gibt es noch so speziellere Sachen wie nicht-invasive Belastungstests oder Herzkatheter. Das passiert wahrscheinlich auch nicht so super häufig, dass man das machen muss, außer vor irgendwelchen Hochrisikoeingriffen. Genau, kommen wir jetzt zu 2 Sachen, die nicht so häufig gebraucht werden. Das ist einmal die nicht-invasive Belastungsdiagnostik und einmal die invasive Coronardiagnostik, also das Herzkatheter. Die nicht-invasive Belastungsdiagnostik wird empfohlen bei Patienten mit 3 oder mehr klinischen Risikofaktoren und einer eingeschränkten Belastbarkeit vor einer Hochrisikooperation, also bei allen Hochrisikopatienten von einer Hochrisikooperation. Und erwägen sollte man sie bei Patienten mit 1 bis 2 klinischen Risikofaktoren und einer eingeschränkten Belastbarkeit vor Eingriffen mit mittlerem oder hohem kardialem Risiko. Und das Herzkatheter wird nur bei Patienten empfohlen, die zum Zeitpunkt, wo der Eingriff stattfinden soll, medikamentös therapierefraktäre Thoraxschmerzen haben oder irgendein anderer Nachweis einer myokardialen Ischämie und auch nur, wenn man die Operation verschieben kann. Das heißt, man muss einmal die Dringlichkeit der Operation gegen die Dringlichkeit des Herzkatheters abwägen.
Ja, das läuft ja meistens so, dass man da ein Kardiokonsil stellt, wenn man da einen Patienten hat. Da finde ich es wichtig zu erwähnen, weil ich es persönlich als Unding finde, man stellt kein internistisches Konzil und schreibt da rein Narkosefähigkeit. Die Narkosefähigkeit beurteilen wir als Anästhesisten, das ist unser Job. Was wir in das Konzil reinstellen, sind konkrete Fragestellungen, nämlich AP-Beschwerden bei Belastung vor der und der Operation, bitte Echo und Herzkatheter indiziert, Fragezeichen oder sowas. Also eine konkrete Fragestellung schreibt man da rein und nicht Narkosefähigkeit. Das ist wirklich, könnte ich mich drüber aufregen über sowas.
Ich glaube halt auch, wenn die Patienten so krank sind, dass die einen Herzkatheter brauchen, vorher sollte man vielleicht auch einmal noch mit den Chirurgen evaluieren, ob es da nicht einen weniger belastenden Eingriff gibt, den man da machen kann oder ob man vielleicht dem Patienten nicht anderweitig helfen kann, auch ohne OP. Also ich meine, manchmal geht Absolut. Das nicht anders, aber manchmal kann man die Probleme ja auch anderweitig lösen.
Ja.
Genau. Dann kommen wir noch zur Sonographie der Halsgefäße. Das ist auch noch eine Untersuchung, die man präoperativ durchführen kann. Empfohlen wird die Sonographie bei Patienten, die einen Schlaganfall hatten oder eine TIA vor weniger als 6 Monaten und damals keine Intervention bekommen haben oder Patienten, die erneut symptomatisch sind. Und erwägen kann man das bei Patienten vor großen arteriellen Gefäßeingriffen, Eingriffen im Kopf-Hals-Bereich oder Eingriffen in sitzender Position, obwohl ich mich da auch gefragt habe, ob das wohl in anderen Häusern standardmäßig gemacht wird, bei uns nämlich nicht.
Also man muss natürlich sich fragen, wenn da jetzt die Unfallchirurgen, also die Gefäßchirurgen machen das ja selbst häufig, also da muss man ja wenig hinterher sein. Gefährlich sind da die Unfallchirurgen, Grüße gehen an meine Frau, aber wenn die was im Beachchair operieren wollen, dann muss man sich natürlich schon fragen, wenn denn da eine hochgradige Karottenstenose beidseits vorbeschrieben ist. Die Frage ist natürlich, wenn die vorbeschrieben ist und es dazu schon einen Befund gibt, welche Konsequenz hat das, das nochmal in Sono zu machen? Die Frage ist, muss es dann diese Lagerung sein? Weil das natürlich schon Chemierisiko hat, dann intraoperativ.
Ja, und dass man dann halt umso besser auf den Blutdruck aufpassen muss, vermutlich.
Ja. Also Beachchair gibt es bei mir fast nur noch mit Adrenol, also wirklich mit Adrenolperfusor, weil ich das Gefühl habe, sonst kann man den Druck gar nicht adäquat hochhalten.
Selten. Aber dann ist doch der Druck zu hoch für die Schulter-ASK, das geht doch dann nicht.
Ja, müßige Diskussion.
genau, wichtig ist noch, dass man keine elektiven Eingriffe in den ersten 6 Monaten nach einer TIA oder nach einem Apoplex machen sollte. Da muss man, denke ich, auch nochmal ja, so ein bisschen Auge drauf haben, dass der Patient halt seine Knie-Tap nicht unbedingt in den ersten sechs Monaten nach dem Schlaganfall kriegen sollte. Genau, kommen wir dann einmal zur Abschätzung des pulmonalen Risikos. Auch hier gilt, dass die Anamnese und die Belastbarkeit und vielleicht noch der SpO2 eine gute Abschätzung erlauben. Und dass nicht jeder Patient ab einem gewissen Alter standardmäßigen Röntgenthorax braucht. Viele Patienten, gerade irgendwie Traumapatienten oder so, haben sowieso eins bekommen. Wenn die eins bekommen haben, denke ich, sollte man sich auch einmal kurz die Zeit nehmen, sich das anzugucken. Genau, ein Röntgen, also ein extra präoperatives Röntgenthorax anzufertigen, ist nur indiziert, wenn man irgendeine klinische Verdachtsdiagnose hat. Das heißt, wenn ich glaube, dass der Patient irgendwie eine Pneumonie hat, einen Erguss hat, ein Pneu hat oder irgendwas, dann sollte der Patient einen Röntgenthorax bekommen, aber nicht standardmäßig präoperativ.
Genau, und da haben wir im PinUpDocs-Team tatsächlich viel hin und her diskutiert. Und es gibt tatsächlich anästhesiologische Artikel, die den Röntgenthorax PA noch in dem Fall favorisieren. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass man, wenn man wirklich einen Verdacht hat auf eine pulmonale Symptomatik wie Pneumonie und so, dass dann auch in internistischen Leitlinien der Thorax in 2 Ebenen lege artis ist. Und deswegen steht bei uns entgegen mancher anästhesiologischer Evaluation, wenn man sich in den seltenen Fällen, wo man sich für den Thorax entscheidet, dann sollte man den auch in 2 Ebenen machen, weil die diagnostische Aussagekraft, wie man in den internistischen Leitlinien nachlesen kann, viel, viel höher ist als der reine PA-Tor.
Genau, dann gibt es noch andere pulmonale Diagnostik, zum Beispiel eine Spirometrie, eine Body-Plethysmographie oder eine arterielle BGA. Auch das, denke ich, ist wie mit dem Röntgenthorax, wenn ich jetzt akut den Verdacht habe, dass der Patient irgendwie Pleuraergüsse beidseits hat oder so und der, auf Deutsch gesagt, aus dem letzten Loch pfeift, dann sollte ich mir einmal überlegen, ob der vielleicht zum Beispiel eine BGA braucht. Ansonsten sollte man vor thoraxchirurgischen Eingriffen immer Rücksprache halten mit dem Thoraxchirurgen, ob er irgendwas von dieser Diagnostik haben möchte. Bei pulmonalen Risikopatienten vor großen Oberbaucheingriffen sollte man darüber nachdenken, Und wenn man den klinischen Verdacht hat auf eine bisher nicht diagnostizierte pulmonale Erkrankung, genau, dann sollte man das auch einmal abklären, wenn präoperativ dafür ausreichend Zeit ist.
Genau, also die Thoraxchirurgen meiner Erfahrung nach, die denken da schon selbst dran, weil es bei denen ja meistens auch um die Überprüfung der OP-Indikation geht, ob der Patient überhaupt operabel ist. Und ansonsten das Typische, wo man mal drüber nachdenken kann, ist der Kettenraucher, der aus dem letzten Loch pfeift, aber nie zum Hausarzt geht und auch nicht mit der Lunge hat. Da kann man mal drüber nachdenken. Wenn die Zeit es zulässt, dem eine Spirometrie zu machen, um die offensichtliche Verdachtsdiagnose zu erhärten.
Genau. Jetzt haben wir uns einmal um die ganzen apparative Diagnostik und die Anamnese und körperliche Untersuchung gekümmert. Dann kommen wir jetzt zum beliebtesten Thema, nämlich zu den ganzen Medikamenten, also zu dem Umgang mit der Hausmedikation des Patienten. Genau, wir gehen da nicht auf jedes einzelne Medikament ein. Wir haben sowohl eine Tabelle als auch eine schöne Grafik im Artikel, wo man das bei Bedarf nochmal nachschauen kann. Es ist grundsätzlich so, dass die meisten Medikamente einfach weitergegeben werden können. Wir gehen jetzt einmal spezifisch auf ein paar Medikamente ein, die man unbedingt pausieren sollte, und auf ein paar Medikamente, die man unbedingt weitergeben sollte.
Eine Sache möchte ich da noch kurz vorwegschieben. Also genau, wir picken uns ein paar raus, die wichtig erscheinen. Generell ist es so, ich nehme jetzt mal als Beispiel die ACE-Hämmer. Die sollen vor OPs mit großer Volumenverschiebung oder Spinalanästhesie pausiert werden, wenn sie aus Blutdruckgründen gegeben werden, nicht aus Herzinsuffizienzgründen. Nun gibt es ja auch solche und solche ACE-Hämmer. Ich sage jetzt mal, ACE-Hämmer und AT1-Antagonisten werden hier ja immer unter eine Kategorie gepackt. Beim Ramipril mag das vielleicht gut untersucht sein, weil es ja einer der häufigsten ACE-Hämmer ist und der eine relativ kurze Halbwertszeit hat. Jetzt kommen wir mal zum Candesartan. Die Candesartan-Halbwertszeit ist viel, viel länger als die vom Ramipril. Wir sollen aber nur die Morgengabe weglassen. Inwiefern das bei dieser langen Halbwertszeit vom Candesartan Sinn macht, ist fraglich. Wir geben, was ich damit sagen will, wir geben hier die Empfehlungen der Fachgesellschaften wieder. Inwiefern das pharmakologisch auf das einzelne Medikament sinnvoll ist, das können wir nicht immer sagen und haben wir jetzt auch nicht bei jedem Einzelnen überprüft. Weil es natürlich schon so ist, dass es gerade im internistischen Bereich oft viele verschiedene Wirkstoffe gibt, die einen vergleichbaren Effekt hervorrufen, aber dann doch andere pharmakodynamische und pharmakokinetische Eigenschaften haben. Das nur so als Disclaimer vorweg.
Genau, ich glaube, das ist auch so ein Thema, je länger man sich damit beschäftigt, desto komplizierter wird es. Wir haben versucht, das einmal so einfach wie möglich irgendwie zu halten, das einmal zusammenzufassen, weil sonst die Gefahr besteht, dass wenn die Patienten irgendwie 18 Medikamente in ihrer Hausmedikation haben, dass man dann, wenn man das versucht, sehr, sehr differenziert zu betrachten, dass man dann einfach vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt und mit seiner Prämedikation leider nicht fertig wird. Genau, also zu den Medikamenten, die präoperativ pausiert werden sollten, gehören zum Beispiel die Diuretika, weil da die Gefahr besteht, dass die Patienten eine perioperative Hypotension bekommen und Elektrolytentgleisungen. Und außerdem, wenn die sehr viel Diurese haben und keinen DK bekommen während der OP, dann besteht die Gefahr, dass sie eine Überlaufblase bekommen. Dann einer der Klassiker, die man pausieren sollte, sind die Antidiabetika. Insbesondere das Metformin sollte 48 Stunden vorher pausiert werden, vor allem bei Patienten mit Niereninsuffizienz. Bei Nierengesunden kann man das bis zum Abend vor der OP weitergeben. Für die ganzen anderen Antidiabetika gibt es für jede Medikamentenklasse einzeln Empfehlungen, die auch in dem Artikel drinstehen, die man da nochmal nachschauen kann. Wichtig ist, denke ich, dass man da, wenn man die prämediziert, einmal beim OP-Management anruft und versucht, die insulinpflichtigen Diabetika möglichst an erster Stelle des OP-Programms zu setzen, damit die einfach nicht so eine lange Nüchternzeit haben.
Gehen wir weiter zum Insulin. Das ist ja auch immer so ein Thema. Wie macht man das perioperativ? Generell Kurzzeitinsuline können am Vortag noch ganz normal genommen werden. Beim Langzeitinsulin, das ja häufig abends gespritzt wird, da reduzieren wir das Ganze auf die halbe oder ein Drittel der Dosis, weil wir natürlich ja weiterhin ein bisschen Effekt haben wollen, aber wir wollen nicht, dass es morgendlich, wenn das Frühstück nicht eingenommen wird, zu Hypoglykämien kommt, um aber bei dieser reduzierten Dosis, ich persönlich mache immer die halbe Langzeitdosis, müssen wir regelmäßige Kontrollen durchführen. Bei Typ-1-Diabetikern empfehlen sich einstündliche Kontrollen, bei Typ-2-Diabetikern reichen zweistündliche Kontrollen. Und dann haben wir, wie eigentlich immer, einen Zielwert von 100 bis 180 Milligramm Deziliter. Ich kann nicht so schnell im Millimol umrechnen. Das müsst ihr selbst erledigen. 180 müssten 10 sein. Und ja, wenn der BZ deutlich zu hoch ist, geben wir kurzwirksames Insulin, gerade bei Typ-2-Diabetikern, hoffentlich nach deren eigenen Korrekturschema, weil da ja der Insulinbedarf deutlich sich unterscheiden kann. Und wenn er zu niedrig ist, geben wir G40 oder, wenn sie noch trinken können, viel, viel praktischer, klare, glukosehaltige Flüssigkeit. In meiner Welt ist das meistens Apfelsaft tatsächlich auf Station. Genau. Postoperativ sollten wir auch weiterhin regelmäßige BZ-Kontrollen machen. Bei uns im Aufwachraum läuft das meistens über BGAs, aber theoretisch sind auch BZ-Geräte da. Und das Metformin sollte man noch weiter pausieren, kann ab dem zweiten postoperativen Tag wieder begonnen werden. Das Problem sind gerade da die herzinsuffizienten Patienten, auch so auf Intensivstationen, weil die Gefahr des Insulins hauptsächlich dann beginnt, wenn die Patienten in ein Sauerstoffdefizit rutschen, also in der Peripherie. Und das passiert ja gerne mal bei Herzinsuffizienten. Genau. Alle anderen Diabetiker können dann einfach ab dem Moment, wo der Patient wieder normal ernährt wird, begonnen werden.
Dann die Antikoagulantien sind auch so ein Klassiker-Thema. Hier ist es so, dass da meistens die Operateure auch mit auf dem Schirm haben, vor allem weil die das Blutungsrisiko der einzelnen OPs deutlich besser einschätzen können, meistens als wir. Trotzdem ist es so, dass das Motto zum Narkose machen brauche ich keine Gerinnung nicht gilt. Das entbindet, also dass der Operateur sich Gedanken macht über die Antikoagulation, entbindet uns nicht davon, sich selber darüber Gedanken zu machen. Insbesondere dann nicht, wenn der Patient keine Vollnarkose bekommt, sondern irgendeine Form von regionalem Verfahren, weil wir ja da auch reinpieksen. Und ja, gerade bei rückenmarksnahen regionalen Verfahren muss man auf jeden Fall gut darauf aufpassen, dass die orale Antikoagulation rechtzeitig abgesetzt wird. Dazu gibt es auch, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil das sonst endlos wird und sich das, glaube ich, sowieso niemand merken kann. Es gibt da schöne Tabellen zu, die wir auch nochmal in dem Artikel drin haben, wo man die Absetzdauer der einzelnen Antikoagulantien nachgucken kann. In der Regel gilt, dass man die 2 Halbwertszeiten vor dem Eingriff oder 2 Halbwertszeiten vor dem rückenmarksnahen Anästhesieverfahren absetzen sollte.
Genau. Könnt ihr alles nachlesen, auch nach Blutungsrisiko aufgeschlüsselt. Nochmal, was ja häufig, würde ich vielleicht gar nicht mehr sagen, aber was ja immer nochmal wieder auftaucht, ist die Frage, ob man irgendwie bridgen muss. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel das Marcumar pausiert, ob man dem niedermolekulares oder unfraktioniertes Heparin geben muss. Generell ist das obsolet, das zu tun. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Ausnahmen sind die mechanische Herzklappe, eine frisch implantierte Klappe und eine Mitralrekonstruktion vor weniger als 3 Monaten. Also so ein paar Klappensachen, wobei am meisten auf dem Schirm haben sollte man in Häusern, die keine Herzchirurgie machen, wahrscheinlich die mechanische Klappe, weil die frisch implantierte und die Mitralklappenrekonstruktion ja dann doch eher in den Zentren sind, in der Zeit, wo es relevant ist, nämlich direkt nach Implantation. Und wo man drüber nachdenken kann, ist ein hohes Thrombembolierisiko. Wir reden da über einen Schatz-Vass-Score größer 4, dann kann man über das Bridgen nachdenken. Mechanische Klappe muss immer gebridged werden, ganz wichtig. Und da ist tatsächlich, zumindest wenn man der Zulassung glaubt, nur der Heparinperfusor zugelassen. Das ist so ein bisschen tricky. Ich weiß, dass es Häuser gibt, die das dann trotzdem mit therapeutischer Antikoagulation mit niedermolekularem machen, weil es ja deutlich besser steuerbar ist. Dieser Heparinperfusor, habe ich ja auch schon einen Artikel zugeschrieben, ist eine unsägliche Sache. Aber rein rechtlich zugelassen ist für die mechanische Klappe nur Marcumar oder der Perfusor. Soweit dazu. Ich glaube, den Rest müsst ihr selbst nachlesen. Die ganzen anderen oralen Antikoagulantien, das sprengt hier alles. Zu der Plättchenhemmung kann man vielleicht noch sagen, ASS sollte immer weitergegeben werden. Die anderen sollten bei niedrigen, also die anderen Plättchenhemmer, Clopidogrel und so weiter, sollten bei niedrigem, mittlerem Risiko auch weitergegeben werden. Bei hohem Risiko kann man die pausieren, wenn die Zeit ausreicht, weil die haben eine, die müssen 5 bis 7 Tage vorher pausiert werden, damit das Sinn macht. Sonst sind die Plättchen halt immer noch gehemmt. Und man sollte sich immer fragen, warum hat denn eine doppelte Plättchenhemmung? Weil das ja meistens einen guten Grund hat. Und dann sollte man, häufig ist es ein kardiologischer Grund, weil der irgendwelche Stents gekriegt hat, wofür er die braucht. Und dann sollten wir erstmal mit dem Kardiologen reden, ob wir das überhaupt absetzen dürfen, die doppelte Plättchenhemmung. Oder ob dann das Ischämie-Risiko zu hoch ist.
Genau, noch so als letzten kleinen Hinweis zum Thema Antikoagulation. Die meisten peripheren Regionalanästhesien sind unproblematisch, wenn der Patient antikoaguliert ist, weil man da meistens, wenn man da in das Gefäß reinstechen sollte, relativ gut draufdrücken kann. Es ist halt wichtig, dass man einmal den Patienten schriftlich aufklärt über das Risiko einer Hämatomentwicklung mit Nervenkompression. Genau, und dass man sich da einfach einmal darüber Gedanken macht. Aber es ist auf jeden Fall möglich, überall da, wo man gut von außen drauf drücken kann. Dann gibt es noch die Gruppe der Psychopharmaka. Da ist es vor allem bei den Mauhämmern super, super wichtig, dass man die absetzt. Insbesondere die nicht selektiven Mauhämmer müssen 2 Wochen vor der OP abgesetzt werden. Allerdings habe ich mich da auch gefragt, wie realistisch das ist, weil wir häufig die Patienten halt maximal 2 Tage vorher sehen. Ich denke, da muss man dann einmal das Risiko, das durch die Mauhämmer entsteht, nämlich, dass die Patienten eine schwere hypertensive Krise bekommen, wenn man indirekte Sympathomimetika benutzt, also zum Beispiel Akrinor, oder dass gegen die Dringlichkeit der Operation abwägen muss. Wichtig ist, denke ich, dass man, wenn die nicht rechtzeitig abgesetzt wurden, dass man das einmal dokumentiert, dass die entsprechenden Medikamente dann eben nicht verwendet werden sollen.
Ohne, dass das jetzt mein Bereich der übermäßigen Expertise ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass uns nicht selektive Mauhämmer noch begegnen, ist relativ gering, weil die einfach auch im psychiatrischen Bereich meines Wissens, korrigiert mich bitte, wenn es irgendwo bei euch noch viel eingesetzt wird, aber meines Wissens fast obsolet sind. Wir werden eigentlich, wenn überhaupt, die Selektiven eingesetzt. Aber das heißt ja nicht, dass irgendein Patient da gut drauf eingestellt ist und euch dann in eure Prämed stolpert. Ist nur nicht mehr so häufig.
Genau, was tatsächlich ziemlich häufig ist, ist das Lithium. Das Lithium hat eine sehr enge therapeutische Breite. Deswegen sollte man perioperativ den Lithiumspiegel monitoren. Ich glaube, das ist auch relativ spezifisch und ich kenne mich damit auch nicht so gut aus, sodass ich im Zweifelsfall da tatsächlich auch dem Psychiater meines Vertrauens zu Rate ziehen würde, weil ich ehrlicherweise einfach absolut keine Ahnung habe, wie dieser Lithiumspiegel jetzt sein sollte bei diesem Patienten.
Genau. Könnte ich dir aus dem Bauch auch nicht sagen, müsste ich auch nachlesen, beziehungsweise Rücksprache halten. Aber dass das Monitoring wichtig ist, gerade bei Elektrolytverschiebungen und so, das sollte man auf dem Schirm haben. Kommen wir zu Analgetika. Da gibt es, glaube ich, mehrere Meinungen zu. So wie ich es kenne, ist es ehrlicherweise, wir geben alle Analgetika weiter und müssen uns darauf einstellen, dass wir einfach mehr von dem geben, was wir sonst so nehmen für Narkose, weil die Leute einfach mehr vertragen. Das ist eine, wie ich finde, pragmatische Herangehensweise. Es gibt aber auch die durchaus berechtigte Einwände, ja, aber die Rezeptoraffinität als Beispiel von Buprenorphin ist einfach viel, viel höher und dadurch mache ich mir Probleme. Da haben die Leute sicher recht. Ich würde da so ein bisschen gegenhalten und vorsichtig argumentieren, dass man aber das dann ja auch wieder bridgen muss, weil wenn man das Buprenorphin absetzt, dann man will ja auch nicht, dass die Leute mit Schmerzen in OP kommen, also mit ihren chronischen Schmerzen. Und dann muss man da auch wieder gucken. Verratet uns gerne, wie es bei euch im Haus ist. Paula, wie macht ihr es?
Ich habe heute nachgeguckt, dass tatsächlich bei uns auch Opiatpflaster zum Beispiel präoperativ abgesetzt werden sollen. Das fand ich sehr spannend, das war mir bisher auch nicht bewusst. Wo ich mich allerdings gefragt habe, wie das dann wohl auf der Normalstation läuft, weil, wie du schon richtig gesagt hast, die Patienten ja dann Schmerzen haben und eine Analgesie brauchen. Also in Realität läuft es, glaube ich, so wie du gesagt hast, nur dass in der SOP was anderes drin steht.
Ansonsten muss ganz viel weitergegeben werden. und guckt in unseren Blogbeitrag rein. Da stehen noch viele andere Medikamente, insbesondere weitergeben sollte man Beta-Blocker aufgrund der Gefahr der Reflex-Tachykardie. Die haben ja einen guten Grund, warum sie darauf eingestellt sind, auf die Beta-Blocker. Antiepileptika, Steroide. Bei Steroiden ist es ja eher so, dass wir noch die perioperative Stressdosis in Erwägung ziehen müssen. Dazu gibt es auch einen extra Artikel von uns, den wir verlinkt haben. Und dann noch die Parkinson-Medikamente. Da muss man manchmal ein bisschen kämpfen, aber das ist halt ja sehr, sehr wichtig, dass die Patienten das regelmäßig einnehmen. Und es gibt da keine gute IV-Version von. Das heißt, das Beste ist, die mit in den Aufwachraum geben und im Aufwachraum auch dafür zu sorgen, dass die genommen werden. Und das ist manchmal, da muss man manchmal auch die Wahrnehmung aller Beteiligter schärfen, weil viele da einfach nicht drüber nachdenken und das auch nicht so verstehen, dass diese Patienten wirklich auf ihre Dauermedikation angewiesen sind.
Genau. Alle anderen Medikamentensachen könnt ihr gerne nachlesen. Wir haben das nochmal, der Torben hat sehr schöne Grafiken gebastelt, wo man das sehr schön drin nachgucken kann, weil sich das, glaube ich, so bis ins letzte Detail kein Mensch merken kann. Jetzt haben wir diese ganzen Medikamente, uns dazu Gedanken gemacht, das alles schön auf dem Prämedbogen vermerkt. Und dann kommen wir jetzt zu einem eigentlichen Aufklärungsteil des Prämedikationsgesprächs. Bevor ich zu dem Patienten hingehe oder wenn ich mir die ganzen Gedanken dazu gemacht habe, überlege ich mir einmal, welches denn jetzt das Narkoseverfahren ist, was ich diesem Patienten empfehlen würde. Und entsprechend versuche ich, den dann auch darüber aufzuklären. Bei den ganzen regionalen Verfahren ist es wichtig, dass man immer das Versagen des Verfahrens mit aufklärt und eine Vollnarkose, einfach, dass man irgendwo eine Art von Rescue-Strategie hat. Genau, bevor man den Patienten aufklärt, sollte man sich einmal überlegen, ob der Patient überhaupt aufklärungsfähig ist. Also ich meine, die Dementen oder die Rentenpatienten, das ist so das eine Ende des Spektrums. Allerdings auch der 23-jährige Fußballspieler, der sich gerade sein Knie luxiert hat, bei dem ich vor einer halben Stunde eine Kurznarkose gemacht hat, zur Reposition, der ist auch nicht aufklärungsfähig, weil der ja noch unter dem Einfluss dieser Kurznarkose steht. Die Ausführlichkeit der Aufklärung sollte sich immer nach der Dringlichkeit des Eingriffs richten und auch so ein bisschen nach dem Patienten. Es ist, glaube ich, auch ein Unterschied, ja, ob das jetzt ein Eingriff ist, der zwangsläufig gemacht werden muss und sehr dringend ist, oder ob ich jetzt einen ja eigentlich gesunden Patienten für eine elektive Operation vor mir sitzen habe.
Genau. Da muss man nochmal zu sagen, es ist auch völlig statthaft, wenn ein Patient sagt, er möchte nicht aufgeklärt werden, das zu dokumentieren. Also wenn ein Patient sagt, ich möchte das alles gar nicht hören, ich kriege davon nur Angst, dann kann man das so dokumentieren, den Patienten so unterschreiben lassen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also man muss nur dem Patienten das anbieten, ihm die ganzen Informationen zur Verfügung zu stellen. Ob er sie haben will, ist die Entscheidung des Patienten. Wir haben euch aufgeschrieben, welche Sachen man nach Empfehlung der DGAI aufklären sollte bei den unterschiedlichen Anästhesieverfahren. Ich glaube, auch das macht wenig Sinn, das jetzt hier runter zu beten. Das merkt sich auch keiner. Guckt da mal rein. Manche Sachen, muss ich auch fairerweise zugeben, dachte ich auch so, okay, krass, das klärst du eher selten auf. Aber das haben wir euch auch nochmal ein Handout reingepackt, dass ihr das, wenn ihr wollt, in eure Kitteltasche stecken könnt und einmal stichpunktartig spicken könnt, was ihr für einzelne Verfahren aufklären müsst. Spannend daran finde ich, oder nicht spannend, aber wichtig finde ich zu erwähnen, dass man eigentlich immer die Narkose, also die Vollnarkose als Rescue-Verfahren mit aufklären sollte. Und bei allen anderen Methoden im Endeffekt das Versagen der Methode mit aufklärt. Dass man halt immer sagt, das kann auch mal nicht klappen und dann machen wir eine Vollnarkose, weil die geht halt immer.
Genau, was ich noch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man halt auch einmal so ein bisschen Augenmaß walten lässt. Also ich kläre nicht jeden jungen, gesunden Patienten über Kreislaufstörungen bis zum Herz-Kreislauf-Stillstand auf, weil das Risiko einfach sehr, sehr, sehr gering ist. Hingegen der Patient mit der dekompensierten Herzinsuffizienz und COPD Gold 4 und mit 7 Stents, den kläre ich vielleicht schon darüber auf, wenn das ein großer Eingriff ist. Und das sind Patienten, mit denen ich auch einmal versuche, zu besprechen, ob sie eine Patientenverfügung haben und ob sie vielleicht für den Fall, dass das passieren sollte, überhaupt reanimiert werden wollen würden, weil ja, ich das einfach als Anästhesistin im Saal sehr beruhigend finde. Also ich möchte nicht, dass ich irgendeinen meiner Patienten reanimieren muss im Saal, aber für den Fall, dass das passieren sollte, finde ich sehr hilfreich zu wissen, ob der Patient das möchte oder nicht. Und genau. Was ich auch noch sehr wichtig finde, ist, dass man sich nicht zu sehr versteift auf diese ganzen Dinge, die man rechtlich aufklären muss, sondern sich auch einfach einmal die Zeit nimmt, unabhängig von diesen rechtlich verpflichtenden Aufklärungsdingen, dem Patienten zu erklären, was ihn eigentlich erwartet. Weil viele Patienten können sich ja einfach gar nicht so genau vorstellen, wie so eine Vollnarkose ablaufen wird und warum sie jetzt genau einen Beatmungsschlauch brauchen und ja, sich einfach einmal die Zeit zu nehmen, den Patienten den Ablauf zu erklären, nimmt vielen Leuten, glaube ich, auch sehr viel Angst, weil sie einfach wissen, was sie erwartet.
Ich finde, das kann man super kombinieren. Also ich versuche das immer so zu machen und in der Prämedambulanz geht das meistens ganz gut. Auf Stationen sind dem Ganzen Limitationen gesetzt, dass ich einfach sage, wir gehen jetzt einfach mal die Narkose von vorne durch und dann erzähle ich denen, morgen Abend können sie noch alle, oder am Abend vor der OP können sie noch alles essen, was sie auch sonst essen. Ab, ich sage jetzt mal, wenn er morgens um 8 drankommt, ab Mitternacht bitte keine feste Nahrung mehr oder ab 2 Uhr morgens. Und bis 6 Uhr morgens können sie noch klare Flüssigkeiten trinken. Das ist für mich Wasser, Tee, meinetwegen auch ein Kaffee. Und ab 6 Uhr bitte gar nichts mehr, außer einen Schluck bei ihren Medikamenten. Die nehmen sie alle ein, außer, und dann kann man gleich auflisten, welche Medikamente sie gleich weglassen sollen. Dann kommen sie zu uns, dann kriegen sie ihr Zimmer, dann wird alles vorbereitet und wenn sie dran sind, kommen sie zu uns in OP. Dort dann kann man kurz über die Prämed reden, möchten die Patienten das? Das ist ein eigenes Thema, medikamentöse Prämed. Da reden wir irgendwann anders nochmal drüber. Und dann kriegen sie da im OP eine Blutdruckmanschette um, kriegen Zugang gelegt und so weiter. Und dann gehe ich mit denen einfach den Ablauf, den die mitkriegen, durch. Und ich glaube, dass ich hoffe und ich glaube für mich, dass da mehr hängen bleibt als in einem stumpfen Aufzählen der einzelnen Sachen. Wenn ihr da tolle Ideen, Tricks habt, freue ich mich auch da, wenn ihr uns das zuschickt, weil man ist ab einem gewissen Ausbildungsstand da ja immer allein und weiß gar nicht, wie die anderen die Leute aufklären. Zumindest nicht so genau.
Ich finde das tatsächlich auch total hilfreich, das in der Reihenfolge durchzugehen, weil ich am Anfang komplett überfordert war, mir diese ganzen Sachen zu merken, über die ich aufklären soll. Und wenn man ständig auf seinen Zettel gucken muss, wenn man die Patienten aufklärt, ist das ja auch irgendwie, wirkt es, glaube ich, ziemlich unprofessionell, wenn man das nicht, wenn man die Risiken nicht im Kopf hat. Und mir hat das am Anfang total geholfen, die einfach, genau wie du gesagt hast, der Reihenfolge nach durchzugehen, weil man dabei einfach nichts vergisst, weil wie so eine Vollnarkose abläuft, das weiß man ja.
Ja, genau. Ja, Paula, hast du noch was zu ergänzen?
Nee, ich glaube nicht. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das mit dir zu besprechen. Und ich hoffe, das hat euch auch so ein bisschen was gebracht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder euch noch irgendwas einfällt, was wir vergessen haben, dann schreibt uns gerne. Und ansonsten...
Ja, so. Ich habe mich zu bedanken. Du, Paula hat ganz, ganz viel Arbeit in dieses Dokument gesteckt. Und die Zusammenarbeit hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Genau. Und damit sind wir auch am Ende der Juni-Folge der Pin-Up-Docs. Ich muss jetzt ohne Johannes abmoderieren. Das ist ein bisschen ungewohnt für mich. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier hört, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, uns auf Spotify folgt. Ich habe immer noch keine Ahnung, was man auf Deezer machen kann. Google Podcast kann man uns auch bewerten. Genau. Einfach alles, damit unsere Sichtbarkeit ein bisschen höher wird. Ihr könnt uns darüber hinaus, um das Projekt zu fördern, ein bisschen was in den Hut werfen. Das haben wir zu Anfang schon gesagt. Auf unserer Seite unter Fördern gibt es einen PayPal-Link. Da könnt ihr uns ein bisschen was in den Hut werfen, worüber uns wäre sehr freuen. Pizza, Bier, Webspace, Rechner, das muss alles bezahlt werden. Und genau. Dann gibt es 10 E-Punkte, wie wir euch auch gesagt haben. Und es gibt ab dieser Folge für Notfallsanitäter Teilnahmebescheinigungen, also nicht nur für Notfallsanitäter, theoretisch für jeden Beruf, der diese Teilnahmebescheinigung haben möchte. Auch Ärzte können diese Teilnahmebescheinigung sich ausdrucken. Wenn ihr das macht, also CME-Punkte oder Teilnahmebescheinigung, freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft. Was ihr dafür tun müsst, sind die Codewörter, die im Podcast versteckt waren, 4 Stück an der Zahl, in der richtigen Reihenfolge in unser CME-Formular eingeben, per Kästchen anklicken, ob ihr CME-Punkte haben wollt, beziehungsweise eine Bescheinigung, und das Ganze abschicken. Und da kommen wir zum Codewort. Paula, wie ist denn das Codewort von deinem Beitrag?
Das Codewort ist Hieroglyphen, weil das ist, was man nicht auf das Prämedikationsprotokoll draufschreiben soll, damit ihr euch alle merkt, dass ihr schön leserlich schreibt.
Also das 4. Codewort, Hieroglyphen. Ich hoffe, ihr habt alle Codewörter zusammen. Dabei ist noch wichtig zu erwähnen, die CME-Punkte gibt es aus technischen Gründen. Das ist zum einen unsere Technik, zum anderen die Ärztekammer. Nur 2 Wochen nach Veröffentlichung des Podcastes. Heute ist der 1.7., also heute nicht, aber am Tag der Veröffentlichung ist der 1.7. Das heißt, bis einschließlich dem 15.7. könnt ihr die CME-Punkte /Bescheinigung beantragen. Danach wird das Formular offline genommen und dann kommt bald eine neue Folge. Ja, ansonsten hoffe ich, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und ich verbleibe mit den Worten: Pin-Up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.